Herzlich willkommen, liebe Gäste der Pfingsttagung. Okay, ich freue mich auch. Herzlich willkommen. Wir fangen an mit einem Posaunenstück, einem Eröffnungsstück unseres Posaunenchors heute unter der Leitung. Und jetzt dürft ihr gerne auch noch mal herzlich applaudieren von Katrin Münch aus Altdorf. Herzlich willkommen, das Eröffnungsstück. Die 79. Pfingsttagung hier in Bohmgrün findet jetzt wirklich so seinen offiziellen Start hier oben. Sei herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass das Wetter so unglaublich gut ist. Ich bin heute Morgen aus Nürnberg losgefahren. Ich kam hier an wie ein Michelin-Männchen eingepackt, achtlagig. Ja, die Leute haben vermutet, ich bin eine Zwiebel, aber mittlerweile kann man hier sogar im Pullover stehen. Jesus befreit. Was für ein großartiges Thema, darüber nachzudenken, uns mit Menschen auf den Weg zu machen, die sich vorbereitet haben, dir etwas von ihrem Glauben, von diesem Jesus Christus weiter zu sagen, mit dir nach Spuren Gottes in deinem Leben zu suchen. Und das Schöne ist, wenn wir von Freiwerden sprechen, dann kann man eigentlich nur sagen, was ist das eigentlich für ein royales und königliches Treffen hier heute Abend? Weil Christen, das sind keine per se royalen Adeligen, die mit ihrem Hermelinmantel rumlaufen. Aber jeder von uns, du und ich, wir haben einen Adelstitel, nicht in dem nur, was wir sind als Königskinder, sondern auch noch in dem Leben, in dem wir leben sollen. Wir sind nämlich sogenannte von und zus. Ja, früher hat man da immer die Nase gerümpft, oh, aber ein von und zu heißt, du bist befreit von etwas. Und darüber werden wir viel in den nächsten Tagen ins Gespräch kommen. Befreit von etwas und befreit zu etwas. Zwischen dem Freiwerden und dem Freisein, um etwas tun zu können, da ist ein großartiger Zusammenhang, den Jesus Christus in diese Welt gesetzt hat. Wie gut ist es, dass wir wissen dürfen hier auf dieser Pfingsttagung, dass es sich nicht um uns dreht, dass es nicht darum geht, Perfektion walten zu lassen oder das Optimum rauszuholen, sondern das Schönste und Besonderste, Liebenswerteste und Heilige, was passieren kann, ist, dass etwas durch unsere Ohren, durch unser Kopf, unser Herz, unseren Verstand hinein in unser Leben sickert, was uns an die Ewigkeit mit diesem Jesus Christus, der mit uns und für uns lebt, sein wollen. Daher ist es nur richtig und nicht nur eine Tradition, sondern unser tiefstes Herzensanliegen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, aber auch mit diesem dreieinigen Gott. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, vielen Dank für die 79. Pfingsttagung hier in Bohmgrün. Jesus, danke für die Segensgeschichte, auf die wir zurückschauen können, aber auch in diesen Segen, der heute und hier unter uns wirken möchte, dass wir uns heute an diesem Pfingstwochenende in deine Gegenwart öffnen können. Jesus Christus, sei willkommen unter uns, Heiliger Geist. Wirke du, was gewirkt werden möchte von dir. Und du guter Vater, danke, dass du uns in deine königliche Familie aufnimmst. Amen. In eurem Programmheft steht jetzt ein besonderer Programmpunkt, nämlich Grüße unserer Redner. Und wir haben schon drüber geredet, was bedeutet es? Und zwei Männer Gottes werden uns jetzt zeigen, wie Grüße an die Tagung funktionieren. Wir haben zwei der drei Redner heute Abend schon hier. Der eine ist, und vielleicht wird Ihnen das gar nicht gerecht, ein Urgestein der christlichen missionarischen Szene. Ich würde es gar nicht so sagen wollen, sondern wenn ich an Ulrich Pazani denke, dann denke ich an eine von Liebe geleitete Ehrlichkeit, um kein Drumherumreden. Dann denke ich an den Pfarrer im Weiglerhaus in Essen. Ich denke an eine Prägung aus dem Hause Busch. Ich denke an Pro-Christ, Kontakte zu Billy Graham. Ich denke an einen langen Dienst für den CVJM-Gesamtverband in Deutschland und über viele Grenzen hinaus. Aber alles, was man tut, was man auf so eine Visitenkarte schreiben kann, wird ihm nie gerecht. Ich glaube, dahinter steckt auch einfach ein von Jesus begeisterter Mensch, der mit seiner lieben Ehefrau heute da ist, der sich die Zeit genommen hat, an dieser Pfingsttagung mit uns unterwegs zu sein. Und deswegen herzlich willkommen auch heute Ulrich Pazani. Die zweite Person, die ich begrüßen darf, ist im Kern ein Powerpaket der Liebe Gottes. Ich saß neben ihm und es steht in diesem Programmheft geschrieben, er war Boxer. Ich habe noch keine abbekommen. Das heißt, das scheint sein Sport gewesen zu sein und nicht seine Grundhaltung. Jemand, der den Sinn des Lebens versucht hat, im Sport zu finden und dann bei Jesus fündig geworden ist, nach einer echten Lebenserfüllung. Ein Mann vielleicht mit starken Armen, aber noch einem viel größeren Herz. Deswegen auch herzlich willkommen, Tobias Klei, heute Abend. Schön, dass du da bist. Ich lade euch beide einmal zu mir nach oben ein und wir freuen uns, wenn ihr ein ganz kurzes Grußwort an uns richtet. Wir schauen, wer im Vollsprint als erstes hier oben ist. Es ist Ulrich. Herzlich willkommen.
Hi. Also schön, dass ihr hergekommen seid. Einzige, was gewiss ist, ist im Augenblick, dass keiner von uns so von dieser Pfingsttagung weggehen wird, wie er hergekommen ist. Das liegt daran, dass Jesus hier ist und wenn Jesus da ist und zu uns redet, verändern sich Menschen, sie werden sich öffnen und sie werden befreit und erneuert und geheilt und gerettet oder sie machen zu, denn Jesus zwingt niemanden, dann werden sie härter. Niemand aber geht so zurück, wie er gekommen ist. Und Jesus sehnt sich danach, dass er unsere Herzen zutiefst erreichen kann und uns verändert.
Ja, schön bei euch zu sein. Jetzt wollt ihr erst mal hören, was der Ulrich sagt. Weil ich hatte keine Ahnung, was ich da jetzt sagen soll. Aber ich freue mich, hier zu sein. Jesus ist für mich wirklich mein Ein und Alles. Und ich kann euch nur von dem weitererzählen, der mein Leben jeden Tag neu macht und bereichert. Und deswegen freue ich mich, dass ich von dem weitererzählen kann, der dein Leben berühren kann und auf den Kopf stellen kann. Ich habe keine Ahnung, warum du hier bist. Viele sind ja schon Urgesteine, hast du schon gehört. Hat langjährige Tradition, aber vielleicht sind auch manche dabei, die gar nicht so viel mit diesem Jesus anfangen können und trotzdem mal dabei sind. Und egal, warum du hergekommen bist, ich wünsche dir, dass du eine Begegnung hast mit Jesus, die dein ganzes Leben auf den Kopf stellt und vor allem auch das Leben von den Umfeldern um dich herum. Ich freue mich auf die Zeit bei euch. Ciao.
Was erwartet dich heute Abend? Euch erwartet Anbetung Gottes durch Musik mit unserem Römer-Team. Vielen Dank, dass ihr auch dieses Jahr wieder bei uns seid. Es erwartet euch eine Verkündigung von Tobi Klei und wir hören auch ein Zeugnis von Tina Böhringer. Lasst euch mitnehmen und ich lade dich ein, dass du dein Herz aufmachst für das, was heute wichtig werden soll in dir. Freu dich auf diesen Abend, sei gesegnet in dem, was wir tun und wir singen gemeinsam das erste Lied. Ihr findet es in eurem Heft unter der Nummer 9, Du bist so gut zu mir.
das hören. Du bist gut, du bist gut. Ob die Sonne scheint oder der Regen fällt, du bist gut, du bist gut. Das ist mein Herzensschrei und alle sollen das hören.
Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen ihr hergekommen seid. Ich muss echt sagen, ich bin aufgeregt. Vor allem, wenn ich euch alle so anschaue. Manche sieht man ja richtig, gell, aus der Nähe. Aber ich freue mich auch auf die Begegnung mit euch. Und ich will das gleich zu vorne wegnehmen. Ich bin ein total normaler Mensch. Und mir ist es wichtig, mit euch ins Gespräch zu kommen. Also ich bin nicht nur hier, um von da oben irgendwie runter zu predigen, sondern ich liebe es, mit euch ins Gespräch zu kommen, euch kennenzulernen. Die Bibelstelle, die sie mir gegeben haben für heute Abend, ist in Markus Kapitel 14. Und ich habe diese Geschichte gelesen, etliche Male in verschiedenen Bibelübersetzungen, in unterschiedlichen Sprachen und so weiter. Und da ist mir sofort ein Erlebnis in den Sinn gekommen, als ich das gelesen habe. Meine Frau, die ist Amerikanerin und deswegen sind wir ab und zu mal in den USA drüben. Und da haben wir so eine Arbeit aufgebaut, so mit straffälligen und sozial benachteiligten Jugendlichen. Und da trainieren wir immer wieder Ehrenamtliche, die dann mithelfen, mit solchen Jugendlichen zu arbeiten. Und wir haben gesagt, wir müssen den Ehrenamtlichen irgendwas bieten, dass die genauso aus ihrer Komfortzone raus müssen wie die Jugendlichen, wenn sie aus ihrem Ghetto in die Natur rauskommen. Wir arbeiten da sehr viel mit Erlebnispädagogik. Und dann haben wir diese Ehrenamtlichen hinbekommen zu diesem Wochenende. Es war Freitag, später Nachmittag im Februar. Die Außentemperatur war so 4-5 Grad ungefähr. Und wir haben gedacht, was machen wir mit denen, damit sie mal so richtig herausgefordert werden? Dann haben wir gesagt, wir gehen Kanufahren mit ihnen. Dann sind wir Kanufahren mit ihnen gegangen, waren ja alles erwachsene Leute, haben ihnen eine Einweisung gegeben, genau erklärt, dass man aufpassen muss, wenn man ins Wasser fällt, ist richtig kalt. Haben natürlich auch alle möglichen Erste-Hilfe-Sachen dabei gehabt, waren gut vorbereitet und so weiter. Und ich habe das so oft gemacht, es ist noch nie jemand reingefallen. Und dann haben wir wie so ein Spiel gemacht, nach so einer kurzen Einführung haben wir gemerkt, die haben das, machen das ganz locker, haben eine gute Zeit da. Man merkt, die verstehen, wie das funktioniert, wie sich so ein Boot wendet. Und dann haben wir so ein paar Spiele gemacht mit Tennisbällen und haben Tennisbälle in den See reingeworfen und dann haben sie die Aufgabe gehabt, welches Boot kann am meisten Tennisbälle einsammeln. Und dann ist irgendwie der Wettkampfgeist entbrannt und von außen haben wir nur gesagt, jetzt sind wir mal gespannt, wann die erste Person reinfällt. Und es hat echt nicht lang gedauert, bums, erste Kanus umgefallen und zwei Damen lagen drin. Die erste, die reingefallen ist von den zwei, das ist eine, die ist relativ verrückt so im Autobereich, die schwimmt nachts draußen und was weiß ich was, auch in der Kälte. Die ist hochgekommen, haben wir gemerkt, bei der ist alles in Ordnung. Die andere ist hochgekommen und ich kann es euch nicht vormachen, ihr seid zu weit weg, aber die Augen, die waren so groß, das habe ich noch nie gesehen bei einem Menschen. Also hat gesehen, die ist unter Schock. Dann haben wir die rausgeholt, alles gut, super gelaufen und haben eine Reflexion gemacht im Nachhinein. Und weißt du, was diese Frau sagte? I literally went all in. Also ich bin buchstäblich ganz eingetaucht. Und dann hat sie noch einen zweiten Satz gesagt. Und um all in zu gehen, musste ich erst mal all out gehen aus dem Kanu. Und diese zwei Statements haben irgendwie das ganze Wochenende geprägt. Und diese zwei Statements bringen es eigentlich gut auf den Punkt, was wir uns heute Abend anschauen wollen im Wort Gottes. Wenn du Bibel dabei hast, kannst du gern mit aufschlagen und lesen oder nimmst dein Smartphone oder wie auch immer. Vielleicht kannst du es auch auswendig. Ich lese mal vor. Markus Kapitel 14, die Verse 1 bis 9. War kurz vor der Kreuzigung Jesu, und da können wir lesen, es waren nur noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Die hohen Priester und die Gesetzeslehrer suchten immer noch nach einer Gelegenheit, Jesus heimlich festzunehmen und dann töten zu können. Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sagten sie, sonst gibt es einen Aufruhr. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Und während des Essens kam eine Frau herein, die ein Alabastergefäß mit reinem, kostbarem Nardenöl in der Hand hatte. Sie brach den Hals des Fläschchens ab und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige am Tisch waren empört. Was soll diese Verschwendung, sagten sie zueinander. Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben und so oft ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Und dann sagt Jesus Christus zu den Anwesenden, und ich versichere euch, überall in der Welt, bis hin nach Bobengrün, wo man die Freudenbotschaft bekannt machen wird, wird man auch von dem reden, was diese Frau getan hat. Und mich hat diese Begebenheit ganz neu selber angesprochen. Und deswegen, wenn dir das heute Abend nichts bringt, ist mir eigentlich völlig Schnuppe. Mir hat es unglaublich viel gebracht. 3 Fragen haben sich da für mich ergeben anhand von diesen Versen im Wort Gottes. Die erste Frage, woher kommt überhaupt Freiheit? Das Thema von dieser Tagung ist Jesus befreit. Woher kommt Freiheit? Wodurch wird man frei? Die zweite Frage, wie drückt sich denn Freiheit aus? Und die dritte Frage, was macht Freiheit mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben? Also mal die erste Frage, woher kommt Freiheit? Diese Frau, und im Markus-Evangelium wird der Name nicht genannt, aber vom Johannes-Evangelium wissen wir, das war die Maria. Und zwar die Schwester von der Magdalena und die Schwester vom Lazarus. Wenn du die Bibel schon immer wieder gelesen hast, dann kennst du wahrscheinlich diese Geschichte. Und diese Maria, die ist ein krasses Beispiel dafür, was es bedeutet, in Freiheit zu leben und nicht nur über Freiheit zu reden oder den Traumwunsch zu haben, in Freiheit zu leben oder in einer Illusion von Freiheit zu leben. Die hat in Freiheit gelebt. Und mir sind ein paar Dinge aufgefallen, als ich diesen Text immer wieder durchgelesen und studiert habe. Und zwar das erste bei der Maria. Die Maria, die war schon länger unterwegs mit Jesus. Also im Johannesevangelium Kapitel 11 können wir mal davon lesen, als der Lazarus gestorben ist oder kurz bevor er gestorben ist, sind Freunde zu Jesus gekommen und haben gesagt, der, den du liebst, der liegt im Sterben. Also Jesus hat die gekannt und die haben Jesus gekannt. Die waren schon eine ganze Weile unterwegs. Und die haben gehofft, dass Jesus rechtzeitig kommt. Und da hat Jesus sich erst einmal ein bisschen Zeit gelassen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du hast ein dringendes Herzensanliegen. Du redest mit Jesus drüber, du betest und irgendwie passiert nichts. Und weißt du, das hat diese Maria durchlebt. Ihr Bruder ist gestorben und als Jesus dann endlich gekommen ist, dann ist sie diesem Jesus zu Füßen gefallen und hat gesagt, Jesus, wenn du da gewesen wärst, dann wäre alles besser ausgegangen. Also die hat gewusst, was es bedeutet, sich an Jesus zu wenden und ein Stück weit vielleicht enttäuscht zu werden. Sie hat gelernt, die tiefsten inneren Emotionen vor Jesus auszuschütten. Und wir kennen den Ausgang der Geschichte, Jesus hat Lazarus von Toten auferweckt. Also die hat auch Wunder erlebt. Die hat das Wirken Gottes im eigenen Leben erlebt. Und wenn ich darüber nachgedacht habe, woher kommt diese Freiheit bei dieser Frau, dann kann ich zum ersten Mal sagen, die hat Jesus gekannt und erlebt. Daraus ist diese Freiheit resultiert. Die hat die Höhen und Tiefen des Alltags mit Jesus erlebt und auch durchlebt. Und die hat die Realität von Jesus Christus und von der Wahrhaftigkeit von seinen Worten, hat die gekannt aus ihrem Alltag. Und das hat dazu geführt bei der Maria, und das findet man dreimal in den Evangelien, dass sie sich vor Jesus niedergekniet hat, wie auch in der Geschichte hier, die wir gerade gelesen haben. Die hat sich zu den Füßen Jesu gekniet und hat den gesalbt. Sich niederzuknien vor jemanden, das ist ja eine besondere Geste eigentlich. Ich weiß nicht, ob du dich mal bewusst vor irgendjemand jemals niedergekniet hast im Leben. Für mich waren das viele, viele Jahre, so vor jemandem niederknien, das wäre für mich ein Zeichen gewesen von absoluter Schwachheit. Also nicht mal gedanklich hätte ich mich vor irgendjemand niedergekniet. Das war absolutes Tabu für mich. Aber wenn es um Jesus Christus geht, da hat sich Niederwerfen zu den Füßen von Jesus Christus nichts zu tun mit Schwachheit, sondern mit Unterwerfung. Und in Marias Fall mit freiwilliger Unterwerfung. Und bei der Maria findet man das immer wieder in der Kombination mit zu den Füßen von Jesus Christus knien und bereit sein, auf die Stimme von Jesus Christus zu hören. Oder unter Tränen, damals als ihr Bruder gestorben ist und Jesus gekommen ist, sich zu den Füßen Jesu zu werfen und irgendwie eine Antwort zu erwarten in dieser Tragik. Oder dann hier wie in dieser Geschichte zu den Füßen Jesu niederzuknien und ganz auf Jesus ausgerichtet zu sein. Ich glaube, die hat die anderen Leute im Raum überhaupt nicht wahrgenommen. Und weißt du, das ist so eine Hauptaussage, die du immer wieder in der Bibel findest. Alle Menschen ohne Ausnahme, die sich vor Christus niedergekniet haben, da hat Gott nicht gesagt, hey, gut, endlich, dass du dich mal niederkniest, ich drücke da gleich nochmal eine rein. Sondern, was wir in der Bibel immer wieder finden können, jemand, der sich freiwillig Jesus Christus unterwirft, den richtet Gott auf. Zum Beispiel 1. Petrus 5, Vers 6. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes und er wird euch erhöhen zur rechten Zeit. Also hat nichts zu tun mit Schwächlingen. Meine Frau und ich, wir haben 5 Kinder. Und es gibt so manche Gästen, wenn du Kinder hast, dann weißt du das. Es gibt so manche Gästen bei den Kindern, wo du merkst, sie unterwerfen sich dir als Eltern. Also meine Kinder haben sich jetzt nicht nur vor mir hingekniet, aber in manchen Situationen habe ich schon gemerkt, okay, jetzt merkt er ist Kind, ich bin Papa, ich bin Chef. Und weißt du, ich habe noch nie den Gedanken gehabt, wenn mein Sohn oder mein Kind zu mir gekommen ist und mir signalisiert hat, ja, ich gebe dir recht, du hast es sagen. Ich habe noch nie die Bereitschaft gehabt oder den Gedanken gehabt, boah, jetzt zeige ich mal richtig, dass ich der Papa bin. Weißt du, was ich immer gemacht habe? Ich hab ihn in den Arm genommen und habe gesagt, hey, weißt du was? Ich finde es total stark. Komm, auf, sei mutig und sei stark, geh vorwärts, mach was. Und weißt du, das ist das, was Jesus Christus macht. Also wodurch hat Maria Freiheit erlebt? Ist anhand von dieser Geschichte und dem Gesamtkontext der Bibel relativ einfach sich ersichtlich. Die hat angefangen, mit diesem Jesus zu leben im Alltag. Die hat Höhen und Tiefen durchlebt mit diesem Jesus. Und immer wieder hat sie sich freiwillig zu den Füßen Jesu niedergekniet und war bereit, von diesem Jesus zu empfangen. Sie hat Erwartungen gehabt an diesen Jesus. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wann ich mich das erste Mal vor jemandem niedergekniet habe. Das war nicht vor meiner Frau, als ich sie gefragt habe, ob sie mir heiraten will, sondern das war einige Jahre vorher. Da hatte ich so eine persönliche Begegnung mit Jesus. Das war am Tauernhof in Österreich. Und ich hatte mit Jesus eigentlich vorher bewusst nicht viel zu tun. Ich habe schon viel gehört gehabt von Jesus, aber für mich war immer klar, ich will selber Chef sein in meinem Leben. Ich habe so viele Ideen, ich will mich selber verwirklichen. Ich habe klare Ziele und die will ich erreichen. Da passt Jesus einfach nicht rein. Und in diesem Moment, im Mai 1999, ich weiß noch genau der Tag, da war auch so eine Veranstaltung, ich habe das gehört, ich konnte es mir nicht mehr anhören, ständig Jesus, Jesus, Jesus. Und dann bin ich da rausgegangen und innerlich war es wie so ein Kampf. Ich habe dann gemerkt, ja, was, wenn da was dran ist an diesem Jesus? Und ich habe gewusst, ich habe viel Blödsinn gemacht in meinem Leben. Und dann habe ich mich hingekniet und habe gesagt, okay, Jesus, wenn du wirklich der bist, der du behauptest zu sein, dann komm du in mein Leben und zeig mir mal, wer du bist und vergib mir all den Blödsinn, den ich gemacht habe. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, da war es eigentlich so ein selbstsüchtiges vor Jesus niederknien. Weil ich habe gewusst, dieser Jesus, der kann mir was geben, was ich selber nicht machen kann. Zum Beispiel Vergebung. Zum Beispiel die Gewissheit, Kind Gottes zu sein. Dieses freiwillige vor Jesus niederknien und ihm mein ganzes Leben zu Füßen legen, zu sagen, Jesus, du kannst machen mit mir, was du willst. Das hat in meinem Leben damals noch ein paar Jahre gebraucht. Nach außen hat es immer super gut ausgesehen, mein Leben. Und weil mein Leben vorher so chaotisch war, waren viele beeindruckt davon, wie ich mit Jesus unterwegs war. Aber vom Herzen her, weißt du, das Thema Mädels hat Jesus nie abgegeben. Und das Thema Sport auch nicht. Immer gedacht, was, wenn ich doch nicht Profisportler werden kann? Und das hat ein paar Jahre gebraucht, aber der Punkt kam, wo Gott mir das vor Augen geführt hat und dann habe ich mich das erste Mal bewusst niedergekniet und alles Jesus Christus zu Füßen gelegt. Und ganz ehrlich, ich glaube, das war der erste Moment in meinem Leben, wo ich eine Freiheit erlebt habe, die ich gar nicht kannte vorher. Ich habe vorher gewusst, er hat mich von Schuld befreit. Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Aber diese Freiheit, alles, was ich bin und habe, Christus anzuvertrauen, zu sagen, Jesus, du kannst machen, was du willst. Ich bin bereit, auf dich zu hören. Das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Das Schlagwort für heute Abend ist frei für Jesus. Oder man könnte vielleicht auch sagen, sich Jesus frei zur Verfügung stellen. Der Major Ian Thomas, der Gründer der Fackelträger, der hat immer gesagt, die einzige Limitation für das Wirken Gottes in dir und durch dich ist deine Verfügbarkeit ihm gegenüber. Das ist die einzige Limitation. Ich habe keine Ahnung, wo du stehst, ob du Jesus kennst oder nicht. Aber ich kann dir eins sagen, wenn du noch nie vor Jesus Christus niedergekniet bist, dann kennst du vielleicht die Illusion von Freiheit. Aber du lebst nicht in Freiheit. Diese Freiheit, sich bedingungslos Christus zur Verfügung zu stellen, die kommt aus diesem Niederknien vor ihm, ihn ernst nehmen, ihn als Herrn annehmen. Nicht Religion, sondern freiwillige Unterwerfung. Und Maria hat es erlebt. Und es ist irre, wie sich das in ihrem Leben ausgedrückt hat. Man könnte es zusammenfassen, das, was da passiert ist, erstens mal war es eine Tat und nicht nur über Jesus reden. Das Zweite, was man sagen könnte, das, was da passiert ist, es war total verrückt und verschwenderisch. Und das Dritte, was passiert ist, ist das, was sie getan hat, sie hat was zerbrechen lassen, zerbrochen, was total kostbar war. Und es hat den ganzen Raum, die ganze Umgebung mit einem Duft erfüllt, den jeder wahrgenommen hat. Weißt du, was Maria gebracht hat hier? Das war ein Skandal. Es war eine reine Männerrunde. Die haben gegessen. Und da rein zu platzen als Frau, das war eigentlich verrückt. Das, was sie da gemacht hat, Nardenöl, das wächst im Himalaya, das Zeug, zwischen 3.500 und 5.000 Höhenmetern. Also das hast auch nicht so einfach mal geschwind auf der Wiese gepflückt. Und dieses Öl, das sie da ausgegossen hat, dieses kleine Fläschchen, das war ungefähr so ein Jahresgehalt von einer Person damals. Ich habe ja keine Ahnung, was du so im Jahr verdienst. Aber jetzt überleg dir einfach mal, du nimmst dein ganzes Jahresgehalt, was auch immer das ist, und du verschwendest es einfach einmal so. Wirfst zu Füßen Jesus. Das hat die Maria gemacht. Das war verrückt. Und weißt du, bei ihr hat man gemerkt, das, was diese Freiheit in Christus, dass Christus ihr ein und alles ist. Das hat sich gezeigt in Taten bei ihr. Das Kostbarste hat sie zerbrochen. Ich habe gemerkt in meinem eigenen Alltag, ich lebe manchmal in der Illusion von Freiheit. Ich rede mir es ein, dass ich frei bin, aber weißt du, woran ich merke, dass es manchmal nur eine Illusion ist? An den Umständen. Die Lebensumstände zeigen relativ schnell, ob es eine Illusion von Freiheit ist oder ob es wirkliche Freiheit ist in Christus. Wenn es eine Illusion ist in meinem Leben, dann rede ich vielleicht über Jesus, aber die Taten, die fehlen manchmal. Dann habe ich oft Angst, die Kontrolle zu verlieren über die Dinge. Ich versuche zu erhalten und zu bewahren, anstatt einfach verschwenderisch zu sein. Und dann füllt sich mein Umfeld auch mit dem Duft, aber es ist eher ein Gestank als ein wohlriechender Duft. Ich habe so ein Erlebnis gehabt, nachdem das war mit dieser Unterwerfung von Jesus. Da bin ich immer wieder an Christen hingeraten und die Christen haben gesagt, hey, die Musik, die du hörst, das ist wirklich Müll und das bringt dich von Jesus weg. Und weißt du, was ich immer gesagt habe? Das ist mir völlig Schnuppe. Glaube ich nicht. Weil die schreien so, die Sänger, da verstehe ich sowieso nicht, was die singen. Das hat keinen Einfluss auf mein Leben. Und dann bin ich eines Abends mal mit einem alten Mann spazieren gegangen. Und irgendwie haben wir über Musik geredet. Und dann hat dieser alte Mann einfach nur gesagt, weißt du, letztendlich kommt es darauf an, durch welchen Geist ist die Musik entstanden. Und dann hat er nur gesagt, und wenn die Musik durch den Geist Gottes entstanden ist, dann wird es dich irgendwie in diese Richtung prägen. Und wenn nicht, dann wird es dich auch prägen. Wohin? Schwierig zu sagen. Und der hat nie was gesagt, hey, du musst es lassen. Aber ich bin nach Hause gekommen und ich habe damals, hey, man kann es kaum glauben, damals gab es noch CDs, gell? In manche Reihen hier sehe ich, ihr kennt es auch noch. Aber die Jungen, ihr kennt es gar nicht mehr, aber CDs waren früher richtig teuer. Und ich habe damals 130 CDs einfach weggeschmissen und es hat mir nicht mal wehgetan. Freiheit. Ist irgendwie verrückt und trotzdem total real. Ein Mensch, der Jesus Christus kennt und im eigenen Leben real erlebt, der ist einfach nicht mehr derselbe, der er vorher war. Sondern er ist ein Mensch, der für andere und vor allem auch für Christen unberechenbar wird. Jemand, der frei ist für Jesus, sich Jesus uneingeschränkt zur Verfügung stellt. Und es zeichnet sich immer ab durch Taten, nicht nur durch Reden. Das zeichnet sich immer aus durch Dinge, die vielleicht völlig verrückt sind und mal aus dem Raster rausfallen. Und die haben auch immer was damit zu tun, so eine Freiheit, die mit Zerbruch einhergeht. Was loszulassen, damit das Umfeld mit einem Duft erfüllt wird. Ich weiß nicht, wo du stehst heute Abend. Aber weißt du, vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die müssen zerbrechen. Und du weißt es genau. Vielleicht sind es Dinge, die musst du zu Jesu Füßen legen. Und du bist so hergekommen und hast gehofft, hoffentlich sagt es keiner. Da hast du die Freiheit, das zu tun, was du willst. Gleichzeitig will ich uns dazu ermutigen, Jesus keine leichtfertigen Versprechen zu machen. Manchmal reden wir so leicht und sagen, ja, Jesus, alles, was ich bin, das gehört dir. Aber weißt du, was wir in der Bibel mal lesen können, im Prediger Kapitel 5, Vers 3 und 4? Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, erfülle es ohne Verzug. Leichtfertige Leute gefallen Gott nicht. Halte, was du versprichst. Und dann sagt uns die Bibel, es ist besser, wenn du nichts gelobst oder versprichst, als dass du gelobst und nicht erfüllst. Also es ist besser, nichts Jesus Christus zu versprechen. Jesus, ich gebe dir alles, als Jesus Christus was zu versprechen und es letztendlich doch nicht umzusetzen. Vielleicht könnt ihr euch gegenseitig später mal austauschen, wie das war, Jesus Dinge zu Füßen zu legen. Und was es gebracht hat in eurem Leben. Ob es euch befreit hat, wie es euch befreit hat. Also wodurch kommt Freiheit, haben wir geklärt. Wie drückt sich Freiheit aus, haben wir bei Marias Leben jetzt angeschaut. Also dieses Zerbrechen von was, dieses Verschwenderische. Jetzt ist die Frage, wie war die Reaktion im Raum? Auch total interessant. In Johannes ist vom Judas die Rede. Hier können wir lesen, dass einige waren empört am Tisch. Und die haben gesagt, so eine Verschwendung. Das hätten wir uns doch sparen können und den Armen geben können. Fromme Sprüche. Und weißt du, diese Tat hat den gesamten Abend komplett verändert. Den ganzen Lauf des Abends. Das Faszinierende daran ist, Jesus Christus stellt sich hinter die Maria, hinter diese verrückte Tat. Jesus Christus sagt zu den anderen, hey, lasst sie in Ruhe. Er nimmt sie in Schutz. Und dann sagt Jesus, sie hat ein gutes Werk getan an mir. Sie hat meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Die Maria hat das getan, was dran war in diesem Moment. Hat sie verstanden, was sie gemacht hat? Ich wage es zu bezweifeln. Ich weiß es nicht. Aber sie hat das getan, was Gott ihr durch seinen Geist aufs Herz gelegt hatte, nachdem sie mit ihm gelebt hat, sich ihm unterworfen hat und bereit war, auf Jesus zu hören, egal was er sagt. Und weißt du, was sie getan hat? Das hat Relevanz gehabt in Bezug auf die Ewigkeit. In Vers 9 sagt Jesus Christus hier in Markus Kapitel 14, und ich versichere euch, überall in der Welt, wo man die Freudenbotschaft bekannt machen wird, wird man auch von dem reden, was diese Frau getan hat. Sind wir mal ganz ehrlich, danach sehen wir uns doch irgendwie alle, uns zu verewigen. Deswegen gibt es zum Beispiel die Hall of Fame. Wir wollen in Erinnerung bleiben. Wir wollen einen Fußabdruck hinterlassen. Irgendwie. Vielleicht in der Gesellschaft, in unserer Familie. Die Frage ist, war das die Intention von der Maria? Sicher nicht. Hatte Noah die Arche gebaut, damit wir heute drüber reden? Sicher nicht. Hatte Martin Luther damals gegen die Kirche rebelliert, damit wir heute noch darüber reden? Sicher nicht. Sondern die haben es getan in freiwilliger Unterwerfung zu Christus. Und haben das getan, was Gott ihnen gezeigt hat und bewusst gemacht hat. Und das hat ein Aroma hinterlassen, das bis heute hineinreicht in unsere Zeit. Ich habe neulich eine Frau kennengelernt, die war ein paar Jahre lang in der Mission in Frankreich mit ihrer Familie. Und ist eine junge Frau, hat zwei Kinder und dann hat sie mir so ein bisschen erzählt, wie das war, als sie sich entschieden hat, in die Mission zu gehen. Sie hat erzählt, als sie ihren Eltern gesagt hat, dass sie ab jetzt von Spenden leben wird und in die Mission gehen wird, haben ihre Eltern, die ein ganz enges Verhältnis zu ihrer Tochter hatten, haben sie einfach enterbt. Weil sie gesagt haben, das ist ja völlig irre. Und sie ist trotzdem in die Mission gegangen. Und weißt du, dadurch sind Menschen zum Glauben gekommen. Aber die Reaktion von den Eltern war erst einmal, das ist ja völlig irre. Warum würdest du sowas tun? Und zumindest waren sie kirchlich angehaucht, die Eltern. Keine Ahnung, wo sie wirklich stehen. Ich kenne die Eltern nicht. Jetzt wir als Familie, wir sind offiziell Missionare. Wir machen eigentlich alles, was irgendwie dazu dient, dass Menschen mit diesem Jesus irgendwie in Berührung kommen können. Eins ist natürlich Predigen. Eine zweite Sache ist das, was ich vorher so am Anfang erzählt habe, mit Jugendlichen arbeiten und diesen Jugendlichen durch die Erlebnisse von Jesus erzählen. Aber seit einiger Zeit machen wir auch was, das ist ein digitales Projekt. Da geht es darum, die Menschen dort zu erreichen, wo sie tatsächlich auch nach Jesus suchen. Und das ist meistens nicht auf solchen Veranstaltungen wie hier. Oder wahrscheinlich immer weniger. Die meisten Menschen suchen da, wo du nicht auch suchen, wenn wir irgendwas suchen. Im Internet. Und ganz ehrlich, solange wir diese Getaway Days gemacht haben als Familie, praktisch mit Jugendlichen, die aus Brennpunkt kommen, wenn du ein paar Gesichter fotografiert hast, da hast du sofort Punkte gesammelt, die Leute haben gern gespendet. Und weißt du, jetzt, wo wir was machen, was die Menschen irgendwie nicht greifen können, und nicht anfassen können. Und ganz ehrlich, wenn du es mal erfolgreich nennen willst, wir waren als Familie noch nie so erfolgreich in unserem Dienst wie jetzt gerade. Wir haben noch nie mehr Menschen mit dem Evangelium erreicht, wie jetzt gerade. Aber für die meisten Menschen ist es nicht greifbar und das lassen die Menschen uns spüren. Meine Heimatgemeinde zum Beispiel tut sich sehr, sehr schwer damit. Es ist noch keiner zu mir gekommen und hat gesagt, bist du verrückt? Aber hier hintenrum merkt man schon, dass sie es überhaupt nicht einordnen können. Also wir erleben, dass Leute das vor den Kopf stößt, wenn man das tut, was Gott einem aufs Herz legt. Gleichzeitig, und das hat die Maria auch erlebt, Jesus hat sich hinter sie gestellt, hat seinen Segen darauf gelegt. Und jeder Mensch, der das tut, was Gott ihm aufs Herz legt, und wenn es noch so verrückt ist und noch so Systeme um sich herum ins Wanken bringt, der wird erleben, dass Gott sich hinter einstellt. Hat es Relevanz in Bezug auf die Ewigkeit, was wir gerade tun? Das weiß Gott allein. Aber wir beten für eine digitale Reformation in Deutschland und darüber hinaus. Hey, wenn du diese Freiheit in Christus erlebst, dich ihm zur Verfügung stellst, mit dem, was du bist und hast, dann kann ich dir versprechen, du wirst so manches bestehende System ins Wanken bringen. Auch manches christliche System. Aber wie sehr es auch wanken mag um dich herum, du wirst aus Erfahrung sagen können, genauso wie die Psalmisten, Christus ist mein Fels. Er ist meine Burg. Niemand kann das ins Wackeln bringen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast, dass du das getan hast, was dir Gott aufs Herz gelegt hat. Obwohl viele Leute es nicht einordnen konnten. Und du gemerkt hast, wie Gott Segen drauf legt, sich hinter dich stellt. Und du letztendlich die Kraft seiner Auferstehung da drin erlebt hast und gleichzeitig die Gemeinschaft seiner Leiden. Ist unbeschreiblich, aber ist total real. Freiheit. Jesus befreit. Wodurch kommt diese Freiheit? Ich fasse es nochmal zusammen. Freiheit kommt durch Christus allein. Sich Jesus freiwillig zu unterwerfen und die Bereitschaft zu haben, auf Jesus Christus zu hören. Sein Wort ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Und die Freiheit, die drückt sich sehr oft aus durch von Gottes Geist inspirierte Taten. Nicht nur Reden und fromme Floskeln, sondern durch Taten. Und Taten, die oft völlig verrückt sind und verschwenderisch, wo vielleicht sogar andere Christen sagen, wie in aller Welt konntest du das tun? Sie sind geprägt von der Bereitschaft, was loszulassen, was einem kostbar ist, das irgendwie den ganzen Raum und das Umfeld mit Duft erfüllt. Und diese Freiheit bringt Wirbel rein. Und wenn ich ehrlich bin, das brauchen wir in Deutschland. Wir brauchen ein bisschen Wirbel in unserem System, in unserem christlichen System. Aber weil Gott dahinter steht, wenn man das tut, was er einem aufs Herz legt, ist es durchdrungen von Segen. Und die Ewigkeit wird es mal offenbaren, was aus dieser Freiheit in Christus entstanden ist. Jetzt stell dir einfach mal vor, jeder von uns würde sein Jahresgehalt nehmen und sagen, Jesus, ich lege es dir zu Füßen. Zeig mir, was ich damit machen soll. Das wäre irre. Vielleicht ist es gar nicht dran. Aber was, wenn es dran wäre? Ich glaube, da müsste kein einziges Missionswerk mehr betteln. Und deswegen einfach die Frage an dich heute Abend. Wo stehst du in Bezug auf Jesus Christus? Bist du mit diesem Jesus überhaupt schon so unterwegs im Alltag? Kennst du diesen Jesus? Und falls du ihn kennst, ist Freiheit für dich als Kind Gottes, ist es eine Illusion? Oder lebst du wirklich in Freiheit, die unabhängig ist von deinen Lebensumständen? Wenn du diese Freiheit erlebst, wie drückt die sich aus in deinem Alltag? Bist du bereit, das, was du hast und bist, Jesus zu Füßen zu legen, uns auszuschütten, zu sagen, Jesus, du kannst damit machen, was du willst. Erlebst du Wirbel und wie Gott segnet und hinter dir steht, obwohl es vielleicht manchmal schwierig ist? Weißt du, das ist Freiheit. Das ist eine Freiheit, die dir niemand nehmen kann. Und es ist eine Freiheit, die genau wie bei der Maria damals, die zu Taten anspornt, die andere nicht einordnen können, aber die einen Unterschied machen werden in Bezug auf die Ewigkeit. Und das wünsche ich uns. Lasst uns gemeinsam noch ein Lied singen, und zwar das Lied Nummer 3, Your Love Never Fails.
Strong and the water still.
Ja, mein Name ist Tina. Ich komme hier aus der Gegend, aus Neuenmarkt und lebe gerade in Nürnberg mit meinem Mann und ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich war schon als Jugendliche ein paar Mal hier auf der Pfingsttagung und ich hätte nicht gedacht, dass ich mal hier stehe, wenn du mir das damals erzählt hättest, hätte ich wahrscheinlich gedacht, oh weia. Ich habe nicht besonders fromm gelebt, ich habe ja viel Blödsinn im Kopf gehabt, habe auch jetzt nicht unbedingt nach dem Willen Gottes gefragt. Aber ich erinnere mich an einem Abend der Pfingsttagung, ich stand genau da drüben und der Redner, der hat dazu aufgerufen, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Und in dem Moment war mir so klar, der meint ja auch mich. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, was würde das denn für mich bedeuten? Mein damaliger Freund, wie würde der reagieren? Er war kein Christ. Ja, würde unsere Beziehung überhaupt weitergehen? Was würden meine Freunde denken? Was müsste ich in meinem Leben ändern? Wenn Jesus ab jetzt das Sagen hat und nicht mehr ich, ja, statt im Halifax einen über den Dusch zu trinken, sonntags in den Gottesdienst. Und ich wusste auch von meinen Eltern, dass Jesus nachzufolgen kein Spaziergang ist. Sie hatten viel für ihren Glauben aufgegeben und dadurch Schwierigkeiten erlebt, die sie sonst wahrscheinlich gar nicht gehabt hätten. Und dann sind mir so Sachen in den Kopf gekommen, unbequeme Sachen, die Jesus sagt. Ja, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich, vielleicht wirst du gehasst oder verfolgt. Aber gleichzeitig, ja, habe ich ja gehört, wie Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, wenn er damit recht hat, dann bin ich gerade auf einem Irrweg. Und wenn das stimmt, dann sollte ich ihm nachfolgen. Dann geht es ja nicht darum, welche Dose ich als nächstes auf meinen Campingkocher stelle, sondern darum, wo ich die Ewigkeit verbringe. Bei Gott oder für immer getrennt von ihm. Und ich stand da und habe gesagt, ja, Jesus, wenn das stimmt, was du sagst, dann gib mir ein Zeichen, mach irgendwas Verrücktes, dass ich mir ganz, ganz sicher sein kann. Und mir ist es ganz schwer gefallen, mit jemandem darüber zu sprechen. Ich hatte solche Zweifel. Und dann bin ich zurück in meinen Alltag und das Thema Jesus nachfolgen war ganz schnell vom Tisch. Ich bin dann nach Nürnberg umgezogen zum Studieren und ja, ich wollte die Welt erkunden. Ich wollte feiern, Festivals besuchen und dabei noch die große Liebe finden. Dann gab es eine Situation, ich war bei Rock im Park 4 Tage, richtig fertig am Montag dann, da habe ich gebetet, Motzschädel gehabt, ja. Gott, das kann doch nicht alles sein. Und ich hatte mich zum Müllsammeln angemeldet, fragt mich nicht warum, wie ich auf die Idee gekommen bin. Und als ich da war, war ein junger Mann, sehr attraktiv, der hat mir von Jesus erzählt. Und ich dachte mir, das ist schon verrückt, jetzt hast du gebetet und jetzt kommt das. Und dann habe ich gesagt, kommst mal vorbei, ich mache dir Pizza. Mir aufgefallen, ich habe keinen Ofen, ich habe ihn in der Pfanne gemacht. Naja, ich konnte ihn mit meiner Kochkunst nicht beeindrucken, aber er hat mich mit in den Gottesdienst genommen und Gott hat ganz genau zu mir gesprochen. Und leider bin ich dann wieder in meinen Alltag zurück und ich habe wieder nicht reagiert. Ich war wieder in meinem Alltag versumpft, das mit der großen Liebe hat auch nicht geklappt. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt fange ich mal an, Ratgeber zu lesen, sowas wie heirate dich selbst, wie radikale Selbstlebe dein Leben revolutioniert. Ja, ich wollte mein Glück nicht mehr von den Männern abhängig machen und bin dann der Empfehlung nach Selbstliebe, Selbstverwirklichung, Selbstoptimierung gefolgt und dabei auch auf den Fitnesstrend aufgesprungen. Ja, viel Sport gemacht, eine Diät nach der anderen, habe dann auch ein paar Kilos abgespeckt. Aber statt der großen Erfüllung hatte ich noch eine größere Leere im Herzen. Und durch dieses ganze Kaloriendefizit und viel Sport habe ich so unfassbare Fressanfälle bekommen, dass ich gemerkt habe, Mensch, ich habe ja jetzt nicht mehr selber meine Ernährung im Griff, sondern das Essen kontrolliert mich. Und ich war richtig dabei, in eine Essstörung zu schlittern. Dann dachte ich mir, okay, Gegenmaßnahme, statt mein Essen zu kontrollieren, kontrolliere ich jetzt mein Denken. Also habe ich mir jeden Tag gute Dinge eingeredet. Alles ist super, ich bin toll. Ja, das hat anfangs ganz gut funktioniert, bis mich die Realität auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, als nämlich einer meiner besten Freunde verstorben ist. Und da habe ich gemerkt, ja, so toll, wie du dir da alles einredest, ist es nicht. Und Ich war auf seiner Beerdigung und mir kamen Sinnfragen in den Kopf. Ja, warum bin ich hier? Was ist der Sinn des Lebens? Was passiert mit mir nach dem Tod? Und was, wenn ich eines Tages vor Gott stehe? Und ich habe Antworten gesucht und gefühlt sagte ja auch jeder was anderes dazu. Auch die Religionen widersprechen sich. Aber ich habe mich erinnert, was ich über Jesus gehört habe. Und habe eine christliche Studentengruppe, die SMD, aufgesucht. Und dort bekam ich die Gelegenheit, meine Fragen zu stellen. Und es hat mich fasziniert, wie gut sich der christliche Glaube begründen lässt. Ja, wie viele Indizien es dafür gibt, dass Jesus Christus gelebt hat und wohl auch auferstanden ist. Und ich habe aber auch gemerkt, ich kann noch so viele Fragen stellen, ich kann noch so viele Argumente wälzen und Informationen über Jesus sammeln, aber das bringt mich nicht weiter. Wenn ich wirklich Gewissheit finden will, dann muss ich mich selbst auf ihn einlassen, dann muss ich selbst mein Herz öffnen und ihn selber kennenlernen, mit ihm Zeit verbringen. Glaube aus der Distanz heraus funktioniert nicht. Und also habe ich selbst die Bibel gelesen. Ich habe gebetet, Gott, wenn das dein Wort ist, dann sprich zu mir ganz persönlich. Und eine Stelle in Markus 2 hat mich dabei besonders berührt. Das sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und die fragen Jesus, warum er mit dem Abschaum und mit den Sündern isst. Und Jesus antwortet, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Und mir war klar, ja, Jesus ruft mich, ich bin ein Sünder. Umso mehr ich Jesus kennengelernt habe und gesehen habe, wie heilig er ist, wie gut er ist, habe ich auch gesehen, wie weit weg ich davon bin, gut zu sein nach seinem Maßstab. Ich bin nicht gut genug. Und ich habe seine heiligen Gebote komplett übertreten. Völlerei, Unzucht, Faulheit, alles dabei. Und statt Jesus an erste Stelle zu setzen, habe ich mein eigenes Ding gemacht und seine Worte ignoriert. Und Jesus weiß das alles. Er kennt meine Sünde, mein Versagen, meine Rebellion, die Dinge, für die ich mich schäme. Und statt mich zu verurteilen, steht er da und nimmt mich an. Und nicht nur das, er erträgt selbst meine Schande und die Strafe für meine Sünde und stirbt grausam und elendig am Kreuz. Und dort trifft ihn das gerechte Gericht, das ich verdient hätte. Der gesamte Zorn Gottes, die schrecklichen Konsequenzen für die Sünde. Und wenn wir uns das Kreuz ansehen, dann sehen wir, wie zerstörerisch und wie schlimm die Sünde ist und wie ernst sie Gott auch nimmt. Und als ich das realisiert habe, habe ich um Vergebung gebeten. Ich habe gesagt, ich will umkehren von meinem egoistischen Lebensstil und preis den Herrn, dank Jesus konnte ich zu Gott kommen. Wir sind nicht gut genug, aber Jesus ist gut genug. Und was er am Kreuz getan hat, ist vollkommen ausreichend für jeden von uns hier, um mit ihm in Beziehung zu leben. Und ich habe ja erzählt, ich stand da und habe für ein Zeichen gebetet. Und ich sage es euch, das Zeichen, das Gott mir gegeben hat, ist seine Liebestat am Kreuz. Dort beweist er seine große Liebe. Und diese Liebe, denkt mal darüber nach, was da passiert ist, die überwältigt mich. Und die befreit mich, auch andere zu lieben wie mich selbst. Und beim Lesen der Bibel sind mir die geistlichen Augen aufgegangen. Es war wie wenn du auf einmal sehen kannst und es macht unfassbar viel Sinn. Ich habe die wirklich gefressen, ich habe die aufgesogen wie ein Schwamm. Und ich sage euch, die Bibel ist der größte Gottesbeweis, den wir haben. Und sie gibt Antworten auf unsere Fragen. Und all das, wonach ich all die Jahre an den falschen Stellen gesucht hatte, konnte ich dort finden in der Beziehung mit Jesus Christus. Er konnte das Herz in meinem, ja, das Loch in meinem Herzen füllen. Und ein kluger Mann hat mal gesagt, wenn wir einen Wunsch verspüren, den nichts auf dieser Welt befriedigen kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Und vielleicht kennst du das Gefühl. Und es liegt daran, dass Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hat, dass wir gemacht sind für eine Gemeinschaft, für eine ewige Gemeinschaft mit ihm. Und deswegen kann uns nichts, nichts in dieser Welt langfristig erfüllen. Wenn du das in dieser Welt suchst, dann ist es wie Salzwasser trinken. Du wirst nur noch durstiger. Aber Jesus, er stillt den Durst und wir sind so lange getrieben und rastlos, bis wir bei ihm zur Ruhe kommen. Und er sagt heute zu dir, komm zu mir, ich will dir Ruhe geben. Und ich sag's euch, ich durfte bei Jesus zur Ruhe finden und er hat mich wirklich befreit. Er hat mich befreit von meinem Getriebensein, von der Sklaverei der Sünde, von meiner Essstörung und von meinem ständigen Kreisen um mich selbst. Und die Freiheit lag nicht, wie die Ratgeber sagen, in der Selbstverwirklichung, sondern in der Selbstverleugnung. Darin, dass ich anerkenne, dass ich von Gott getrennt bin, dass ich Gnade brauche und zu ihm zurückkomme, zu meinem liebevollen Schöpfer, wofür wir eigentlich gemacht sind, ihm nahe zu sein, unserem Schöpfer. Und um Gott zu nahen, da hilft keine Optimierung. Du brauchst eine Grunderneuerung. Verhaltensregeln, Gebote, so gut sie sind, ja, die machen dich nicht neu. Du brauchst eine Wesensverwandlung. Du kannst es dir so vorstellen, wenn du versuchst, in die Sonne zu laufen, dann musst du selbst Sonne sein, sonst verbrennst du. Und wenn du dich Gott, dem heiligen Gott, nahen willst, musst du selbst heilig sein. Und das Schöne ist, Jesus Christus reinigt uns durch sein Blut. Er macht uns heilig und nicht nur das. Gott kommt uns so nahe, dass er sogar in uns wohnen will. Er ist sich nicht so schade, mit seinem Heiligen Geist in uns einzuziehen und richtig aufzuräumen. Und das verändert uns, das macht uns Jesus ähnlicher. Er lenkt unseren Blick weg von uns hin zu Jesus Christus und er macht uns zu neuen Kreaturen, zu Kindern Gottes. Und heute gibt mir der Heilige Geist Gewissheit, dass ich zu Gott gehöre. Und ich bin nun seit über 8 Jahren Christ und ich habe es keinen einzigen Tag in meinem Leben bereut. Auch wenn nicht immer alles einfach war oder meine Pläne auch oft anders als die von Gott. Ja, ich bin jetzt keine Lehrerin geworden, sondern arbeite jetzt beim Missionswerk Heukelbach. Aber das Leben mit Jesus, das lohnt sich und es ist ein Abenteuer und das größte Privileg, das du als Mensch haben kannst, weil Gott ist gut und er ist es wert, all in zu gehen. Und es gibt keine bessere und wichtigere Botschaft auf diesem Planeten, als dass du und ich mit Gott versöhnt werden können. Und die wichtigste Frage im Leben eines jeden Menschen ist, hast du deine Sünden ans Kreuz gebracht? Bist du ein Kind Gottes? Und Gott hat keine Enkelkinder, du musst diese Entscheidung selber treffen und ihm persönlich dein Leben anvertrauen. Und mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Zögere deine Entscheidung nicht hinaus. Warte nicht. Glaub nicht der Lüge, dass du was verpassen könntest. Was wirklich fatal ist, wenn du das ewige Leben, das wahre Leben verpasst, das Jesus Christus dir schenken will. Und der Tod von meinem Freund, der hat mir bewusst gemacht, wie kurz unser Leben sein kann. Und deswegen komm zu dem, der den Tod besiegt hat, Jesus. Er gibt dir Hoffnung über den Tod hinaus und er ist kostbarer als alles, was diese Welt zu bieten hat. Und ich verstehe jeden, der hier sitzt und sich denkt, stimmt es? Ich weiß es nicht. Stimmt es? Kann man das glauben? Und ich sag dir, wenn du Fragen und Zweifel hast, bleib dran, komm gern ins Gespräch mit uns, aber vor allem rede mit Gott und lese so lang in der Bibel, bis Gott dir dort begegnet. Jesus sagt, dass er sich finden lässt. Und in meinem Lieblingsvers in der Bibel, im Psalm 37, Vers 4, da heißt es, freu dich an Gott und er wird die Sehnsüchte deines Herzens stillen. Und es stimmt, er wird zwar nicht jeden deinen Wunsch erfüllen, aber nur er kann die tiefste Sehnsucht deines Herzens stillen und dazu laden wir dich ein. Ja, und zum Schluss möchte ich noch meiner Mama danken, die ist nämlich heute hier, weil sie nicht aufgehört hat, für mich zu beten. Und ich möchte hier jeden Einzelnen ermutigen, ja, dass ihr für die Menschen betet, weil Gott hört Gebet und er lebt. Amen.
Tina, kann man deine Mama von hier aus sehen? da. Gott segne dich. Gott segne dich von ganzem Herzen. Tolle Tochter hast du. Ja. Gott greift ein. Vielleicht ist es genau diese Einladung, zu sehen, wenn Gott frei macht und er tut es bei einer Person, warum nicht auch in deinem Leben? Fühl dich herzlich eingeladen, in die Arme Jesus zu rennen, mit ihm zu reden, die Dinge zu klären, zu diskutieren und diesen Weg zu ihm zu suchen. Und ich bin mir sicher, du wirst ihn finden. Wir singen das nächste Lied, das ist in eurem Liedblatt die Nummer 7, der Löwe und das Lamm. Und vielleicht ist es auch so ein Ausrufen, Bekenntnis, wie Gott ist. Jemand, der sich für uns geopfert hat und gleichzeitig ein brüllender Löwe, der mit seiner Kraft in diese Welt wirkt.
Jesus wiederkommt, freut sich
Ich spreche noch ein Gebet. Guter Vater, wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir für das Wetter, das durchgehalten hat, für die Botschaft und für das, was du für uns getan hast. Und wir beten, dass wir Freiheit in dir finden, dass wir dich erkennen und dass du uns rauslockst aus unserer Bequemlichkeit, dass wir auch uns dir hingeben, all in gehen und ja, dass du uns hier an dieser Tagung gute Gespräche schenkst und Begegnungen untereinander, aber vor allem mit dir. Amen.
Hast du heute Abend noch was vor, außer dich irgendwie gut in deinen Schlafsack zu bewegen? Wenn du sagst, nee, aber ich hätte da eine gewisse Offenheit, dann ist jetzt dein Moment, ja? Es gibt die Möglichkeit, Menschen aus dem Vogtland, aus Baden-Württemberg, aus Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken, Altbayern, so nennt man die Oberpfalz, Oberbayern, Niederbayern, von unterschiedlichen Flecken kennenzulernen, mit ihnen ins Gespräch kommen oder zu sagen, wie wäre es denn eigentlich mal, wenn die Pfingsttagung in kleineren Grüppchen zusammenkommt und tut, was jetzt noch getan werden darf? Das eine wäre zum Beispiel unten im Froschbachtal. Das hat den Vorteil, man steht auf, rollt den Berg runter und dann ist es schon wieder ein bisschen wärmer. Ja, da gibt's verschiedene Sachen. Für die sportlich aktiven Kreuzgänger, ja. Daniel Sommermann, eine Legende des Bergführens, ja? Ein Lokalkolorit, ein Urgestein, ja? Der geht mit euch zum Kreuz hoch. Wo, das sieht man relativ gut, weil es leuchtet. Die Menschen treffen sich um 21 Uhr an der Lagerleitung. Dort gibt es nicht nur den Bergführer Daniel Sommermann, sondern auch noch einen Poetry Slam und Gebet. Besser kann es nicht laufen. Wenn du sagst, hey, ich habe noch was zu besprechen, ich habe eine Frage an Tobi Klei oder an Tina Böhringer, dann habt ihr zwei Hosts, die werden euch faszinieren. Andrea Scherer aus Selbitz und Frank Tauer, Pfarrer in Oberkotzau. Die werden euch im Overflow-Zelt, auch das lässt sich schnell erkennen, weil das ist riesengroßes Zirkuszelt unten im Froschbachtal, man kann nicht dran vorbeistolpern, könnt ihr mit Tina und Tobi zusammen ins Gespräch kommen. Und wenn du sagst, ich habe schon relativ viele Worte gehört, ich würde gerne noch mehr Worte singen, dann ist Worship Unplugged mit den Männern und Frauen aus dem CJB in Leubolds-Grün an ihrem Zelt dran. Ja, genau, da kann man jubeln, die muss man ein bisschen finden, aber ihr werdet sie hören. A, da läuft Lobpreismusik. B, es werden sich viele Leute um dieses Zelt scharren. Und C, sind das einfach mega tolle Menschen, lernt sie bitte kennen. Dann hat die Saftbar geöffnet. Ja, da gibt es auf verschiedenen Ebenen Saft. Es gibt 16 verschiedene Fruchtsäfte. Es gibt Saft für dein Handy und es gibt auch so ein bisschen geistlichen Saft. Ja, so ein Gebet. Man kann mit Leuten ins Gespräch kommen, man kann spielen, man kann einfach entspannen. Ganz tolles Team rund um Lena und Daniel, die das da vorbereiten. Geht da gerne noch hin. Dann hat es Tagungscafé geöffnet und um 22.30 Uhr nimmt uns Thomas Günther von den Fackelträgern auch noch mit rein in Tagesabschluss unten. Und da drüben, Freundinnen und Freunde, hat das Bücherzelt noch offen. Wenn du sagst, das ist mir alles zu unspektakulär, ich breche mir noch ein Bein, dann musst du wissen, die Handynummer aus den letzten Jahren vom Roten Kreuz, die gilt nicht mehr. Aber es ist alles vereinfacht, ne? Deine Nummer bei Hals- und Beinbruch 112, das wird an die richtige Stelle weitergeleitet. Oder, wenn du merkst, bevor ich anrufe, laufe ich rüber, wenn es noch möglich ist. Da sind die Männer und Frauen an der Stelle ein riesengroßes Dankeschön an unsere Sanitäterinnen und Sanitäter. Großartig, dass ihr auf uns aufpasst. Und dann haben wir vorhin mit der Leiterin vom Seelsorgeteam telefoniert und eigentlich geht das erst so richtig morgen los, aber wir haben uns dann darauf geeinigt, der Heilige Geist schenkt Menschen, die zum Gespräch bereit sind. Ja? Wenn du sagst, hey, es ist dran, nochmal mit jemandem zu sprechen. Da gibt's Menschen mit einem blauen Schild oder wie hier unten, da gibt's sogar Leuchtreklame, da steht, ich bete für sie. Ja, ihr dürft ihn trotzdem duzen. Ja, kann man hingehen, miteinander ins Gespräch kommen, einen seelsorgerlichen Moment und ein Gebet erleben. Es gibt dort hinten das Oasezelt, auch das ist dafür da, um einen kurzen Moment runterzukommen, miteinander ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch auf jemanden zu treffen, der dir zuhört. Und es gibt die Blockhütte. Manchmal ist es dran, auch ganze Sache mit diesem Jesus zu machen. Und auch dort gibt es die Möglichkeit, dass du mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger ein Übergabegebet sprichst und dein Leben mit deinen Worten, mit deinen Gedanken ihm anvertraust. Wie gut ist es, dass die ganzen Teamerinnen und Teamer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pfingsttagung uns das hier ermöglichen. Was für dich dran ist, nutze es. Vielleicht ist es auch einfach Nachtruhe oder ein Wiedersehen mit liebgewonnenen Menschen um dich herum. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Aber bevor du jetzt aufspringst, es gibt eine Sache, die vergisst man manchmal, aber die ist großartig. Sich noch diese kurzen Minuten Ausklang zu gönnen. Weil der Posaunenchor, die haben es richtig drauf. Und vielleicht ist das nochmal eine Melodie für dein Herz. Und dann los. Und wenn du 5 Minuten später runterkommst, ich bin mir sicher, der Daniel Sommermann wartet auch mit seinem Weg zum Kreuz 5 Minuten länger. Gott segne euch. Ich wünsche euch eine gesegnete Pfingsttagung. Danke Tobi und Tina und das Römerteam und alle, die beteiligt sind. Gott mit euch.